HR Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen. Einen schönen sonnigen Sonntagmorgen wünsche ich Ihnen. Ein bisschen früher als gewohnt hören Sie heute Himmel und Erde. In der vergangenen Nacht haben die Uhren ja wieder einen Sprung gemacht. Die jährliche Zeitumstellung auf die Sommerzeit. In diesem Jahr nehmen wir sie fast schulterzuckend hin, denn viel schwerer wiegt ja die Zeitenwende, die wir auf der Weltbühne gerade erleben. Vieles, was wir bisher für sicher hielten, trägt nicht mehr. Von einem Tag auf den anderen sind wir aufgewacht in einer anderen Welt. Was diese Zeitenwende mit uns macht und wie wir damit umgehen können, darum geht es in unserem Himmel und Erde Sonntagsthema. Aber zunächst schauen wir nach Rom, genauer gesagt in den Vatikan. Reform ist ja ein großes Stichwort in der katholischen Kirche und jetzt soll es auch ganz oben an der Spitze eine Reform geben. Papst Franziskus will die Kurie im Vatikan umbauen. Das ist ja gleichsam die theologische und wirtschaftlich-finanzielle Verwaltung der Weltkirche. In der vergangenen Woche hat der Papst die Leitlinien für die seit langem geplante Kurienreform vorgelegt. Das Reformprojekt verfolgt ganz offenbar einen Mentalitätswandel. Künftig soll die Kurie nicht mehr als Kommandozentrale wahrgenommen werden, sondern als Dienstleisterin für die Ortskirchen.
Die neue Verfassung für die Kurie, die Franziskus am 9. Jahrestag seines Pontifikats unterzeichnet hat, dient als Gerüst für den geplanten Kurs. Bei der offiziellen Vorstellung der 54 Seiten betont Kurienkardinal Marcello Semeraro: Die Kurie ist ein Instrument der Dienstleistung. Also muss sie auf die Erfordernisse der Zeiten reagieren. Selbst der Papst sagt, wir befinden uns nicht mehr in einer Epoche des Wandels, sondern in einem Wandel der Epoche. Die Kurie kann es nicht versäumen, dies und alles andere zu berücksichtigen. Spitzenjobs im Vatikan können künftig auch Laien bekommen und sogar Frauen. Schon in den letzten Jahren hat der Papst immer mehr Frauen in Leitungspositionen gebracht. Vor 20 Jahren noch schien das undenkbar. Doch die Widerstände gegen die Reformen bleiben bestehen, so Buchautor Marco Politi, der seit Jahrzehnten den Vatikan beobachtet.
Der Bürgerkrieg innerhalb der Kirche geht jedes Jahr weiter. Das hat theologische Gründe, wenn es um Homosexuelle geht, wenn es um die Kommunion für die wiederverheirateten Geschiedenen geht. Aber das wird sich jetzt nicht ändern mit der Kurienreform.
Die neue apostolische Konstitution regelt die Ordnung und die Rangfolge der Sekretariate und Dikasterien, also sozusagen der Ministerien. Ganz oben steht nun das Dikasterium für die Evangelisierung, sprich Verkündigung des Glaubens. Franziskus hat immer wieder betont, wie wichtig ihm das ist. So nennen sich die 54 Seiten der Reform auch Praedicate Evangelium, verkündet das Evangelium. Und er selbst wird ihm als Präfekt vorstehen. Ein zentrales Gewicht bekommen die Finanzen. Mehr Transparenz und bessere Kontrolle, so das Ziel.
In letzter Zeit gab es schon eine grundlegende Reform, und zwar alle Fonds und Immobilien von den verschiedenen Verwaltungen und von den verschiedenen Dikasterien, sogar vom Staatssekretariat, sind jetzt unter einer Hand gebracht worden. In der sogenannten Verwaltung der Güter des Heiligen Stuhles, und das Sekretariat für Wirtschaft kontrolliert das. Also heute gibt es die Möglichkeit, eine Kontrolle zu haben, die es früher nicht gab.
Neue Zuschnitte, neue Rangordnung. Für die rund 2500 Mitarbeiter in der römischen Kurie wird sich einiges ändern.
Papst Franziskus hat in dieser Woche die Leitlinien für die lange geplante Kurienreform im Vatikan vorgelegt. Welche Ziele die verfolgt, schilderte uns aus Rom unsere Korrespondentin Elisabeth Pongratz. Alle 10 Jahre gibt es in Tschechien eine große Volkszählung. Gerade werden wieder schrittweise die Ergebnisse der aktuellen Zählung veröffentlicht und mit besonderer Spannung erwartet werden die Zahlen zur Religionszugehörigkeit. Schon 2011 sahen die Zahlen aus kirchlicher Sicht verheerend aus. Nur rund 13% der Tschechen bekannten sich damals überhaupt zu einer Religionsgemeinschaft. Das ist europäischer Negativrekord. Und bei der aktuellen Volkszählung sind die Zahlen nochmals gesunken. Doch die Kirchen machen auch einen positiven Trend aus.
Das Video haben sie im Internet hochgeladen, die zwei jungen Pfarrer. Pastoral Brothers nennen sie sich. Sie gehören zur evangelischen Kirche der böhmischen Brüder.
Ciao, der Karel, der Jakub.
Auch so kann Kirche aussehen. Das ist ihre Botschaft an die Tschechen. Locker und manchmal flapsig im Ton, aber tiefgehend im Inhalt. Um Jesu Wunder geht es in den inzwischen dutzenden Videos, um das Wesen des Gebets und manchmal auch um konkrete Bibelstellen. Jakub Mali heißt einer der beiden Pfarrer. Er trägt einen dunklen Vollbart und hat die Statur eines Bodybuilders. Es hat sich gezeigt, die Leute haben Interesse am Glauben, aber die kirchliche Version des Glaubens ist nicht an sie herangekommen. Zu schulisch, zu moralistisch. Deshalb sind wir da mit Humor rangegangen und es wurde klar, wenn das Christentum ein menschliches Antlitz zeigt und einen offenen Zugang anbietet, dann sagen die Leute, warum nicht? Das ist eine Beobachtung, die gegen den Trend zu sein scheint. Die Kirchen in Tschechien, ob katholisch oder evangelisch, haben laut der jüngsten Volkszählung allesamt einen schmerzhaften Mitgliederschwund zu verzeichnen. Während sich 1991 noch rund 4,5 Millionen der insgesamt rund 10 Millionen Tschechen zu einer Kirche zugehörig erklärten, sind es jetzt, 30 Jahre später, nicht einmal mehr 1,5 Millionen. Stanislav Pšibil, der Generalsekretär der katholischen tschechischen Bischofskonferenz, sieht das zum Teil in der historischen Erfahrung begründet. Hier herrscht ein großes Misstrauen gegen Institutionen im Allgemeinen. Viele verstehen den Glauben als etwas Persönliches. Vielleicht gehen sie in die Kirche, aber sie geben es nirgendwo an, weil sie sich etwa mit der Institution nicht verbunden fühlen. Das Misstrauen erstreckt sich nach vielen Jahren im Kommunismus auch auf den Staat. Warum sollte man seine Religion offenlegen, wenn doch diese Angabe bei der Volkszählung freiwillig ist? Was aber bei den großen Kirchen niemand bestreitet, ist, dass die Zahl der Gläubigen stark abnimmt. Die Rezepte für den Umgang damit sind bei den verschiedenen Konfessionen ähnlich. Die Katholiken zum Beispiel setzen jetzt auf sogenannte Gemeindezentren in großen Städten, Kirchen mit angeschlossenen Veranstaltungsräumen, sodass sich das Gemeindeleben nicht nur auf die sonntäglichen Gottesdienste beschränkt. Mehr als 3 Jahrzehnte nach dem Ende des Kommunismus ändere sich etwas in den Menschen, sagt Stanislav Pšibil von der Bischofskonferenz. Die Leute verstehen, dass das Leben nicht nur aus materiellen Bedürfnissen besteht. Viele suchen den Bezug zu Gott. Etwas muss über uns sein. Nur wenige sagen, Gott gibt es nicht. Es ist ein bewusstes oder unbewusstes Suchen nach dem Transzendentalen. Zugleich zeigt sich, dass Kirche in Tschechien zu einem städtischen Phänomen wird. Es gebe eine jüngere, eher akademisch geprägte Zielgruppe, sagt auch Jakub Mali, der junge Pfarrer mit seinen Internetvideos. Für diese Leute, für diese Suchenden, dürfe die Kirche keine Hürden aufbauen. Es geht eher um den Willen, uns wirklich für unsere Umwelt zu öffnen. Und da tut sich gerade etwas. Das Wort Mission ist für die Kirche der böhmischen Brüder kein Schimpfwort mehr.
Misstrauen gegen die Institution, aber Interesse am Glauben. In Tschechien suchen die Kirchen Wege gegen den dramatischen Mitgliederschwund. Aus Prag, Kilian Kirchgessner. Die Frau jenseits der Schleier. So heißt ein neues Buch von Caroline Roscher-Lagzuli. Darin beschreibt sie ihren Weg in den Salafismus und wieder hinaus. Eine deutsche Konvertitin auf der Suche nach dem wahren islamischen Glauben. Michael Hollenbach hat mit ihr gesprochen.
Die 37-jährige Muslimin blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück. Caroline Roscher-Lagzuli wuchs in einem intellektuell und atheistisch geprägten ostdeutschen Elternhaus auf. Mit 21 entdeckte sie während ihres Studiums der Indologie den Islam, wurde Muslimin und trat gleich einer strenggläubigen salafistischen Gruppierung bei.
Bei den Salafis ist das immer sehr klar, sehr einfach. Es gibt auf jede Frage eine klare Antwort. Ja, das hat mich schon angezogen damals.
Sie war auf der Suche nach Halt, nach eindeutigen Antworten auf die Frage nach dem Sinn des Lebens.
Also man findet ja dann auch schnell Freundinnen und es ist eine schöne Gemeinschaft. Man verbringt viel Freizeit dort. Das spielt auch eine Rolle, dass man dann einfach irgendwann drin ist und dann auch gar nicht mehr so nach links und rechts schaut.
Caroline Roscher-Lagzuli war schon damals mit einem aus Marokko stammenden Muslim verheiratet. Der war allerdings wesentlich liberaler und wollte mit den Salafisten nichts zu tun haben.
Ja, man sagt es ja auch Konvertierten, egal jetzt welcher Religion nach, dass die besonders eifrig sind und besonders alles hundertprozentig richtig machen wollen. Und das kann ich schon auch bestätigen, also wenn ich an mich selbst denke.
Die Salafisten kleiden sich nicht nur wie zu Mohammeds Zeiten, sie sind auch theologisch im 7. Jahrhundert stehen geblieben.
Das hat mich schon irgendwie überzeugt, dass wenn man den Islam dann so lebt, wie der Prophet und seine Gefährten den Islam gelebt haben, dann muss das ja richtig sein. Also die sichere Variante sozusagen. Die Frage ist natürlich, wer weiß das schon, wie der Prophet es vorgesehen hat.
Konflikte mit ihren bildungsbürgerlichen Eltern waren da vorprogrammiert. Die konnten die Hinwendung ihrer Tochter ausgerechnet zu den Ultrafrommen gar nicht verstehen.
Ja, es gab viel Schweigen. Also ich habe dann auch manchmal darauf gedrängt, dass wir drüber sprechen. Das wurde dann auch als Missionierungsversuch empfunden. Und dann habe ich dann auch wieder aufgehört. Also ja, es war schwierig.
Trotz dieser Gräben ist Caroline Roscher-Laksouli ihren Eltern dankbar, dass die immer den Kontakt zu ihr gehalten haben. Mittlerweile hat sie mit den Salafisten gebrochen. Von den Ultrafrommen hat sich die 37-Jährige, die mit ihrem Mann zwei kleine Cafés in Leipzig betreibt, abgewendet. Vom Islam nicht. Das dokumentiert allein schon ihr Kopftuch.
Es gehört für mich immer noch zum Islam dazu. Also es ist schon ein Teil meiner muslimischen Identität. Ich fühle mich da immer noch sehr verbunden.
Das Buch »Die Frau jenseits der Schleier« vermittelt einen intensiven Eindruck von einer mutigen Frau, die selbstbewusst ihren Weg geht, auch wenn man als Leser nicht jede Abzweigung dieses Weges nachvollziehen kann.
Mir war es auch wichtig, um eine Brücke zu bauen natürlich, also so diese zwei Welten ein bisschen zu verbinden, Verständnis für muslimische Frauen zu wecken, um zu zeigen, dass es eben nicht nur Kopftuch ist und nicht nur Unterdrückung, sondern dass da auch eigentlich ein Mensch einfach dahinter steht.
Der Weg in den islamischen Fundamentalismus des Salafismus und wieder hinaus. Den beschreibt die deutsche Muslima Caroline Roscher-Laksouli in ihrem Buch. Es heißt »Die Frau jenseits der Schleier« und ist im Patmos Verlag erschienen.
HR Info. Himmel und Erde.
Wir sind in einer neuen Welt aufgewacht. Der Satz von Außenministerin Annalena Baerbock, der wie kaum ein anderer diese Zeitenwende beschreibt, die wir gerade erleben. Woran viele jahrzehntelang geglaubt hatten, was viele sich erhofft hatten, was kaum jemand für möglich gehalten hatte, vieles ist ins Wanken geraten. Das kann einem den Schlaf rauben. Was löst so eine Zeitenwende in uns aus? Und vor allem, welche Ressourcen helfen uns, damit einigermaßen gut klarzukommen? Darum geht es jetzt in unserem Himmel und Erde Sonntagsthema. Und dann liegt hinter uns eine wunderschöne sonnige Frühlingswoche. Kalendarischer Frühlingsanfang. Und heute Zeitenwechsel. Jetzt sind wir wieder in der Sommerzeit. Da ist die Lust rauszugehen, Sonne zu tanken, zarten Blütenduft einzusaugen, die Leichtigkeit des Lebens zu suchen. Aber geht das ohne schlechtes Gewissen?
Ich merke, dass die Frühlingsgefühle zwar da sind, aber es eben nicht so ist, wie es vielleicht sein sollte. Also man macht sich einfach viele Gedanken.
Ich habe Angst und das macht mir Sorgen, weil die Leute in der Ukraine sind ja unschuldige Menschen, die haben gar nichts getan. Er schießt ja auch auf Wohnhäuser mit Raketen. Das ist sehr traurig.
Die schönen Stunden, die uns bleiben, sollten wir genießen. Es ist schlimm, was passiert, aber wir müssen damit leben. Es wird ja alles getan, was getan werden kann. Und wir sollten Zeit finden, zu genießen.
Also ich finde nicht, dass man ein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man die Sonne genießt, weil man selbst kann ja nichts für diesen Krieg. Ich finde, man sollte dann eben das machen, was einem möglich ist, wie zum Beispiel Spenden.
Es gibt natürlich Leute, die stark belastet sind durch den ganzen Krieg. Aber die Bereitschaft nimmt, glaube ich, ab. Also ich war vor 2 Wochen auf einer Demo und letztes Wochenende wieder. Und die Zahl der Demonstrierenden hat sich rapide nach unten entwickelt.
Ich bin schon in diesem Alter, wo ich will jeden Tag genießen. Ja, ich mache mir traurig, wenn ich die Nachrichten sehe. Ich helfe, wie ich kann. Ich komme aus Polen, dann die Ukraine ist mir nah. Aber in allgemeiner Traurigkeit werde ich nicht teilnehmen.
Frühlingsgefühle genießen. Viele können das gar nicht so unbeschwert wie in anderen Jahren. Aber ich denke, gleichzeitig ahnen wir, dass es auch eine ganz wichtige Kraftquelle ist, gerade in diesen Zeiten, das Aufblühen des Lebens wahrzunehmen und in sich aufzunehmen. Ich habe mir in den vergangenen Tagen oft einen Satz des jüdischen Philosophen Shalom ben Chorin aus dem Jahr 1942 vorgesagt. Und er lautet: Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt. Ist das nicht ein Fingerzeig, dass die Liebe bleibt? Dass das Leben nicht verging, so viel Blut auch schreit, achtet dieses nicht gering in der trübsten Zeit. Die Zeitenwende, die wir gerade erleben und welche Kräfte uns helfen, damit umzugehen, das ist unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Aufgewacht in einer anderen Welt, den Satz der Außenministerin habe ich schon erwähnt, viele Maßstäbe für Politik und Wirtschaft sind verrutscht seit diesem verbrecherischen Angriff Russlands auf die Ukraine. Vieles, was wir bisher als sicher glaubten, im Miteinander der Staaten und Kulturen, scheint ins Wanken zu geraten. Das Alte scheint irgendwie vorbei, das Neue aber noch nicht so richtig sichtbar. Wie tiefgreifend ist eigentlich diese Zeitenwende? Reden wir gar von einer neuen Epoche? Darüber hat mein Kollege Klaus Hofmeister gesprochen mit dem Philosophen Christoph Quarch aus Fulda.
Herr Quarch, wir teilen die Zeit ja ein in große und in kleine Epochen. Stehen wir jetzt nach Ihrem Eindruck an so einem Epochewandel?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich meine, wir müssen ja sehen, die Welt ist eigentlich permanent im Fluss und die Dinge verändern sich fortwährend und ständig. Und wenn man jetzt so den großen historischen Bogen spannt, dann wäre ich mit solchen großen Worten wie Epochenwandel doch eher vorsichtig. Ich meine, natürlich, jetzt hat sich vor einem Monat einiges verändert und die Welt ist sicherlich nicht mehr die, die sie noch vor 6 Wochen war. Aber wenn wir jetzt genauer hinschauen und versuchen, so die Flughöhe etwas höher zu wählen, dann sehen wir, man könnte auch sagen, dass eigentlich die Epoche des Kalten Krieges, die nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen hat, jetzt einfach ihre Fortsetzung findet, dass wir vielleicht zwischendrin eher so eine kleine Auszeit hatten oder vielleicht auch nur in einer Trance waren und die realen politischen Verhältnisse gar nicht gesehen haben. Deswegen, ja, die Welt ist anders geworden, aber Epochenwandel, das greift mir doch zu weit. Mhm.
Als die Kanzlerschaft von Angela Merkel zu Ende ging, da haben ja viele Beobachter vom Ende einer Ära gesprochen. In Verbindung mit einem Menschen kann man so Zeitenwenden ja vielleicht recht deutlich machen, aber bei geschichtlichen Ereignissen ist das ja doch letztlich schwieriger. Was kennzeichnet denn so eine Zeitenwende?
Ja, ich glaube, eine wirkliche Zeitenwende, jetzt auch wieder im großen historischen Maßstab, ist dadurch ausgezeichnet, dass sich wirklich etwas sehr Grundlegendes verändert. Ja, man könnte sagen, es verändert sich etwas in der großen Architektur der Weltpolitik, also dass zum Beispiel große Imperien durch kleinere Nationalstaaten abgelöst werden, wie das zu Beginn der Neuzeit, die wir ja auch als eine solche Epoche bezeichnen, der Fall gewesen ist. Oder auch, dass sich etwas in der Denkweise, in der geistigen Matrix der Menschen verändert. Da wäre die Renaissance zum Beispiel so ein Beispiel, wo nach 1000 Jahren Dominanz der römisch-katholischen Kirche in Europa dann plötzlich ein ganz neues, anderes Denken aufgebrochen ist. Also das sind, glaube ich, wirklich echte Epochenwandel, in denen etwas so grundlegend anders wird, dass sich auch dann in vielerlei unterschiedlicher Hinsicht in der Kunst, in der Politik, in der Wirtschaft überall die Dinge verändern. Mhm. Dieses Ausmaß haben wir im Augenblick noch nicht.
Kann man eigentlich wirklich schon in einer Situation sagen, hier beginnt jetzt eine neue Epoche oder hier geht eine Ära zu Ende? Oder ist das nicht eher eine Deutung, die immer erst so im Nachhinein möglich ist?
Ja, meine Beispiele haben ja gerade gezeigt, dass wir es in der Regel erst im Nachhinein wirklich beurteilen können. Ich glaube aber nichtsdestotrotz, dass aufmerksame Zeitbeobachter schon auch etwas wahrnehmen können, was wirklich auch objektiv messbar ist. Ich denke nämlich, dass wir tatsächlich uns im Augenblick in einer Epochenschwelle befinden. Würde dabei jetzt aber gar nicht so sehr an das denken, was in der Ukraine geschieht, sondern eher daran, dass wir im Augenblick uns von einer analogen Zeit zu einer digitalen Zeit hin bewegen. Also dass etwas sehr Grundsätzliches sich durch die Medien, die wir verwenden, verändert. Ich denke, da wird man tatsächlich auch im Jahre 2000, falls es da noch Menschen gibt, sagen, um das Jahr 2000 hat da eine Epochenwende stattgefunden. Da passiert wirklich etwas, was wir jetzt beobachten können. Aber wie gesagt, das sind die ganz großen Maßstäbe. Mhm.
Aufgewacht in einer anderen Welt, die gefühlte Zeitenwende, betrachtet mit dem historischen und philosophischen Blick von Christoph Quarch. Er ist Philosoph, Autor und Denkbegleiter und lebt in Fulda. Wie stark ist diese Zeitenwende, die wir gerade erleben, mit dem Krieg in Europa nach Jahrzehnten von Frieden? Und welche Ressourcen helfen uns, damit umzugehen? Darum geht es heute im Himmel und Erde Sonntagsthema. Der Krieg in der Ukraine ist ja das dominierende Thema gerade und wir nehmen viel Anteil. Emotional können wir uns trotz super Frühlingswetter und so viel Sonne dem allen kaum entziehen. Werner Gross ist Psychotherapeut und von daher vertraut mit den untergründigen Strömungen der menschlichen Seele. Klaus Hofmeister hat mit ihm darüber gesprochen, welche Gefühle solch ein Umbruch auslösen kann.
Herr Gross, was beobachten Sie bei sich und Ihren Klienten? Was löst das in uns aus?
Alte Sicherheiten und Gewissheiten gehen verloren. Keiner weiß genau, wie es wirklich weitergehen wird. Die alten Problemlösemuster funktionieren nicht mehr und neue sind noch nicht da. Man kann sagen, die Hoffnungen trudeln und verkehren sich so allmählich in Vorsicht und Angst. Die Party ist ja schon eine ganze Weile vorbei. Mit Beginn der Corona-Krise war das schon vorbei. Die Realität, könnte man auch sagen, trampelt auf unseren Vorstellungen und Träumen rum. Also irgendwie müssen wir endlich aufwachen, um zu sehen, wie gefährlich die Situation wohl wirklich werden könnte. Das ist leider kein besonders angenehmes Gefühl. Und der dänische Philosoph Kierkegaard hat das mal den Taumel der Freiheit genannt.
Herr Gross, welche Fragen stellen sich denn existenziell in so einer Situation, wenn so alte Gewissheiten zerbrechen? Wo sind wir da herausgefordert?
Also es stellen sich die Grundfragen des Lebens. Also wie geht es weiter mit meinem, mit unserem Leben? Was mache ich mit meinem Leben, mit meiner Lebenszeit? Was ist mit den Kindern? Ne? Welche Perspektive habe ich? Welche haben die noch? Ne? Wie geht es überhaupt weiter? Und es ist einfach schwer, sich auf das Ungewisse vorzubereiten. Also in der Therapie gibt es manche Leute, denen hilft es, wenn man so bestimmte Szenarien durchspielt. Also Worst Case, schlimmster Fall und bester Fall, ne? Einfach um diese Diffusion, dieses Diffuse zu konkretisieren. Andere Leute geraten durch solche Themen oder Fragen eher ins Trudeln. Ich habe eine Patientin unlängst gehabt, die hat gesagt, heute habe ich mit dem lieben Gott richtig geschimpft, dass er sowas überhaupt zulässt.
Wir hatten ja gerade erst die Pandemie im Grunde auch als eine Zeitenwende, kann man ja wirklich sagen. Was hat das denn so an existenziellen Spuren hinterlassen und an Herausforderungen bedeutet?
Naja, alle sind irgendwie überlastet, genervt, dünnhäutig, depressiv, verletzt. Manche laufen auch wie Pulverfässer durch die Gegend. Man kann sagen, die Corona-Krise war eher schleichend, war eher ein stiller Schrecken. Über 2 Jahre ist die ganze Geschichte chronisch geworden. Aber der Ukraine-Krieg ist sowas wie die akute Explosion, sowas wie ein Aufschrei. Mhm. Und wir haben ja eigentlich im Grunde nur 3 Möglichkeiten, um auf einen Konflikt zu reagieren. Das ist Kampf, Flucht und Aushalten. Corona war ja etwas, wo es eher um das Aushalten ging. In dem Ukraine-Krieg geht es eher um Kampf oder um Flucht und Aufgeben. Und man kann sagen, jeder hat so sein Lieblingsmuster und reagiert dann auch entsprechend.
Welche Kompetenz erfordert so eine Zeitenwende so aus Ihrer Sicht am meisten jetzt?
Also am wichtigsten, glaube ich, ist die Bewusstmachung und die Selbstreflexion. Aushalten, nachdenken, abwägen. Und das hängt von der einzelnen Person ab. Also wenn ich leicht in Panik gerate, ist die Selbstberuhigung wichtig. Wenn ich eher depressiv kollabiere, ist es wichtig, nicht zu verzweifeln, sondern in Aktion zu kommen und was zu machen. Und wenn ich voller Wut und Kampfgeist bin, dann ist es wichtig, die Energie zu kanalisieren und eine Selbstdisziplin zu entwickeln. Man kann sagen, das Thema ist eigentlich immer gegensteuern gegen die Extreme, die ich in meinen Mustern drin habe.
Zeitenwenden, Krisen, Lebenswandel, das gibt es ja nicht nur in der Politik, in der Weltgeschichte, sondern auch im Leben eines jeden von uns. Und wenn es gut geht, hat man jemanden an der Seite, der sich mit solchen Lebenswenden auskennt, wie Werner Gross zum Beispiel, der Psychologe und Psychotherapeut in Gelnhausen. Herr Gross, sehen Sie das auch so? Gibt es Dinge im persönlichen Leben, die man zu Recht auch als Zeitenwende bezeichnen kann?
Also ich denke, unser ganzes Leben ist eine Abfolge von Zeitenwenden. Also wir durchlaufen Krisen und Zeitenwenden auf dem Weg zu unserer Individuation, zu unserer Ich-Werdung. Also eigentlich angefangen von der Geburt. Das ist sicher der dramatischste Daseinswechsel unseres Lebens, wo wir aus einem engen, dunklen, mit Fruchtwasser gefüllten Mutterleib ans Licht dieser Welt kommen. Und das langsame Aufwachsen, das kann man ja aufteilen in Stufen, eben in Zeitenwenden, wenn man so will. Also aus der Familie in den Kindergarten, den Wechsel in die Schule, immer eine Zeitenwende. Das Schulende, der Berufsbeginn, eine Zeitenwende. Die erste Liebe, die Familiengründung, das erste Kind, Trennungen, Scheidungen, aber auch Arbeitslosigkeit und solche, das können genauso dramatische Zeitenwenden sein.
Gibt es Muster, wie wir so auf persönliche Zeitenwenden reagieren, so ganz typische?
Es gibt Kampf, Flucht und Aushalten. Also alle 3 sind sinnvoll und jeder hat so sein Lieblingsmuster. Die sind allerdings nicht unbedingt bewusst, viele sind unbewusst. Also was man machen muss, ist im Grunde so ein Stück Bewusstmachung. Was ist das, was jetzt für mich am besten ist? Was ist mein Ziel? Wo will ich hin? Was heißt das kurzfristig und was heißt das langfristig?
Es ist ja so, dass persönliche Zeitenwenden unterschiedliche Reaktionsmuster hervorrufen. Was ist denn eine Reaktion, wo Lebenswenden oder auch Krisen oder auch schwierige Dinge am Ende dann vielleicht doch auch sich positiv ausgestalten lassen?
Der wichtigste Punkt ist, sich nicht von seinen Ängsten ins Bockshorn jagen zu lassen. Das Wichtigste ist eben, sich nicht aus den Latschen kippen zu lassen und sich aufzugeben. Es ist zwar unangenehm hinzufallen, aber schlimmer als hinfallen ist liegen bleiben, weil es geht immer irgendwie weiter, auch wenn es schwieriger wird. Und da trifft dann mitunter einfach der alte Gewerkschafterspruch zu, ne? Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.
Zeitenwenden. Der große Umbruch in der Weltpolitik, den wir gerade erleben, aber auch die Umbrüche im persönlichen Leben. Was sie an Gefühlen auslösen und welche Kräfte uns helfen, damit umzugehen. Darüber hat Klaus Hofmeister mit dem Psychotherapeuten Werner Gross aus Gelnhausen gesprochen. Zeitenwenden. Das war heute am Tag der Zeitumstellung auf die Sommerzeit unser Himmel und Erde Sonntagsthema. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Es gibt den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse und in diesem Sinne, trotz allem, genießen Sie den Frühlingssonntag.